Gottes Wille ist es eigentlich nicht, dass wir in erster Linie die Bibel interpretieren, also das heißt, dass wir sagen, ja, wie hat er das gemeint, sondern unsere Aufgabe soll sein, dass wir, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, wenn wir lehren, wenn wir etwas machen, sondern unser Ziel muss wirklich sein, zu verstehen, was so da drin ist. Also das Wichtigste, glaube ich, so mit die Voraussetzung, wenn wir die Bibel benutzen, wenn wir Bibelverse benutzen, ist, wir müssen wirklich sagen, okay, die Bibel ist das Wort Gottes und die ist heute noch wirksam, unabhängig von Kultur, Wandeln oder was auch immer sonst mit passiert ist. Das Zweite ist Christusähnlichkeit. Was ist damit gemeint? Wir sind nicht nur errettet worden, dass wir nicht in die Hölle kommen, oder Jesus ist nicht nur gestorben, damit unsere Sünden vergeben sind, sondern Jesus ist gestorben, ist auf diese Welt gekommen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott, wenn wir mit Gott zusammen sind, wenn wir mit Gott zusammen leben, Gemeinschaft mit ihm haben, dann werden wir ihm ähnlicher. Also wenn wir Jesus anschauen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir mit ihm leben, nimmt immer mehr ein die Christusähnlichkeit. Also unsere Seele wird immer mehr verändert in Christus. Das heißt, wenn wir man kann natürlich so ein Leben führen, man macht sein Ding und ist eigentlich alle so einem egal und man denkt sowieso, ich kann mich sowieso nicht verbessern, ich kann mein Leben, es kann sowieso nichts ändern, das Leben ist schwer und dann bleibt man da so ein bisschen da drin hängen und denkt, ja, Hauptsache, ich komme nicht in die Hölle, aber dafür ist Jesus nicht gestorben. Jesus ist wirklich gestorben, dass wir ein Leben in Fülle haben, dass wir ein gutes Leben haben. Heißt nicht, dass wir keine Probleme haben, dass wir nicht leiden und so, die Bibel ist voll davon. Aber dass unser Inneres, und darum wird es heute vor allem in der Predigt gehen, mit der Haltung, mit dem, so wie Jesus drauf ist, also mit dieser Haltung auf das Ganze reagiert. Also das Ziel ist es, von jeder Lehre, von jeder Unterweisung, von jedem Amt, von jedem Dienst, den die Gemeinde hat, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir hineinwachsen in die Christusähnlichkeit. Und das Dritte ist, wenn wir Predigten hören oder wenn wir etwas empfangen wollen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir einander lehren, wenn wir ein Wort bringen, ist es wichtig, dass wir uns klar sind, nicht die Person, nicht der Mensch ist es, der mir helfen kann, nicht der Prediger ist es, na, sondern es ist der Heilige Geist, der mein Herz verändern kann. Und wenn der Prediger ist voll darauf angewiesen, dass der Heilige Geist seine Worte nimmt, die Worte, die er sich so zusammengedacht hat und hoffentlich schon in Kooperation mit dem Heiligen Geist sich vorbereitet hat, dass der Heilige Geist sie nimmt und lebendig macht. Ja? Es bringt nichts, einfach einen netten Vortrag zu halten. Viele Professoren, die nicht an Jesus glauben, können viel, viel besser die Bibel. Hi, Victor. Cool, dass ihr da seid. Genau, aber das Einzige, was wirklich rettet, das Einzige, was wirklich verändert, was auch bleiben kann, was Leben bringt von Gott, ist der Heilige Geist. Und die Aufgabe des Predigers ist es, mit ihm zusammen zu kooperieren und unsere Aufgabe ist, mit ihm das zu empfangen, ne, als von Gott und nicht vom Menschen. Weil dann wird es Frucht bringen. Genau, und ich bete mal dafür, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du da bist, dass du zu uns redest, dass du uns die Augen öffnest, dass du Christus in uns verherrlichst, dass du uns zeigst, wie gut es ist, mit dir zu leben, dass du uns zeigst, dass es wirklich Spaß macht, dich im Leben zu haben und dass du so viele Dinge für uns vorbereitet hast, dass du nicht Gedanken des Leides über uns hast, sondern Gedanken des Friedens und der Freude, Herr. Dass wir nicht irgendwie in Depressionen nur feststecken, Herr, sondern dass dein Charakter, dass der Charakter Christi in uns durch dich verherrlicht wird. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du jetzt mit uns bist und durch mich redest. Genau, das Thema heute ist, unsere Einstellung bestimmt mein Leben. Also unsere Einstellung bestimmt mein Leben. Ich habe zuerst, gestern waren wir mit Reimers schwimmen, da meinte Eduard, ich kann die letzte Predigt eigentlich nehmen, weil ich wusste noch nicht genau, was ich predigen werde. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist, der Eduard. Da ist er. Und er meinte, ich könnte ja die letzte Predigt nehmen, wahrscheinlich wird das keiner merken. Die war auch aber ich habe dann überlegt, dass ich einfach Bitterkeit gegen Unvergebenheit mit STRG-F austausche. im Word-Dokument und dann die Predigt über auf Unvergebenheit, nein, mache, aber das, also gestern, aber ich bin wirklich so gesessen. Ein Thema, was ich gerne auch mal wieder predigen würde, wäre, ist Christus ist mein Leben, Sterben, mein Gewinn. Ist auch voll das Hammerthema. Aber irgendwie kam ich, wisst ihr so, wenn man etwas will, man kommt nicht so in den Fluss. Man guckt die Bibelstellen, das ist alles so schwer. Und das, was wo wirklich bei mir der Fluss war, wo ich mich auch ein bisschen mit mir selbst beschäftigt habe, war, ist das Thema, meine Einstellung bestimmt mein Leben. Ne, in der Bibel gibt es das natürlich, diesen Satz, so nicht. Ne? Und ich will auch heute keine Psychologie-Predigt halten. Ne? Aber wirklich, als ich mich, es war gestern ein bisschen spät, abends saß ich hatte nicht die Freiheit, in eine andere Richtung zu gehen. Und in der Bibel gibt es sehr viele Bibelstellen dazu eigentlich. Dass das, was in uns drinne ist, uns mehr bestimmt als das, was um uns herum ist. Also meine Einstellung, meine Haltung, mein Herz, die Bibel nennt Einstellung Herz, bestimmt, wie es mir geht. Ne? Und wenn ich heute darüber spreche, erwarte ich jetzt nicht, dass ihr jetzt plötzlich die neuesten Offenbarungen bekommt oder so, sondern vieles von dem habt ihr das schon oft gehört. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen anderen Spotlicht da drauf scheinen lasse und dass Gott uns dann, wenn wir irgendwo falsch liegen, dass Gott uns dann die Möglichkeit zur Buße gibt, also dass wir umkehren, dass wir unser Denken verändern und dass wir wieder in eine gute Richtung rennen. Also es gibt zwei wichtige Bibelstellen, die etwas über das Herz oder über unsere Ausstellung ausdrücken und ihr habt bei uns in der Gemeinde von Helmut wahrscheinlich 5-mal dazu schon eine Predigt gehört. Deswegen versuche ich auch nicht, so eine gute Predigt wie Helmut zu halten, aber ich versuche das, was Gott euch der Gemeinde sagen will, rüberzubringen. Ne? Das soll auch nicht, also ich glaube wirklich, dass einige von uns genau das brauchen und deswegen will ich da gehorsam sein und noch Spaß dabei haben. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4,23. Mehr als alles andere, mehr als alles andere ist eigentlich total klar, das ist das Allerwichtigste. Was wir tun können, ist unser Herz zu behüten. Ne? Also wenn das ist eigentlich total logisch, das steht nicht irgendwie, mehr als alles andere ist mehr als alles andere. Klar, ne? Bibel, haben wir gesagt, Nummer 1, die Bibel ist das Wort Gottes, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Das heißt, wir halten das mal fest, etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und dann Matthäus 15,19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, das sind die Dinge, die Menschen unrein machen, aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Also wenn Sünde in uns ist, dann kommen sie aus dem Herzen und nicht, wenn wir Schweinefleisch essen oder irgendwas anderes machen oder weiß ich nicht, keine Ahnung, was ihr für Sündenanfechtungen habt, wenn ihr irgendwas macht, was ihr denkt, dass das Sünde ist. Nein, die Bibel sagt, dass das Problem, wenn wir ein Problem haben mit Sünde, dann hat das was mit unserem Herzen zu tun und nicht mit dem, was von außen in uns einströmt. Ja? Genau, wichtige Funktionen, die das Herz in der Bibel beschreiben, sind unsere Einstellung, Haltung zum Leben damit und damit unmittelbar zu Menschen und zu Gott. Also das, was wie unsere Beziehung miteinander ist, hat nichts damit zu tun, was der andere tut oder und meine Beziehung zu Gott ist, hat nichts damit zu tun, was Gott tut oder nicht tut, sondern hat voll was damit zu tun, wie meine Herzenseinstellung ist, was bei mir im Herzen gerade so ist, wie ich fühle, wie ich denke. Es hat vor allem mit mir zu tun. Und das, was ich nicht möchte, dass das heute machen, deswegen sage ich das, die meisten Predigten, die ich gehört habe, ich glaube nicht von Helmut natürlich, ich weiß nicht, wo der ist, ja, nicht von Helmut, aber die meisten Predigten übers Herz, da geht es meistens darum, du hast ein schlechtes Herz, du musst dein Herz ändern. Also ne, irgendwie über das Negative und was ich alles tun muss, damit ich korrekt bin. Aber ich möchte heute ein Wort geben und ich glaube, Gott will uns das auch uns ermutigen, die positiven Aspekte davon zu verstehen und zu hören, wenn ich, was ich alles mit meinem Herzen verändern kann. Also wenn ich mein Herz im Griff habe, wenn ich meine Einstellung, meine Haltung im Griff habe, wie krass und wie heftig mein Leben sich verändern kann. Positiv. Ne? Weil die Bibel ist da ganz klar und in der Bibel gibt es wirklich bestimmt hunderte Bibelstellen über das Herz. Es ist ganz klar da drin, das, was uns bestimmt, ist das, was in unserem Inneren passiert. Ne? Und das soll keinen verdammen und soll keinen irgendwie runterdrücken, sondern ihr könnt euch jetzt entscheiden, so will ich, wenn ich die Bibelverse so höre, will ich Leben nehmen oder möchte ich den Tod nehmen? So wie Moses vor dem Volk stand, also als er zum Schluss sagte, wählt heute, wollt ihr leben? Und ich habe dann nachgeguckt, die Bibelstelle, ich muss jetzt die nochmal suchen. Mose sagte, sieh, ich habe heute das Leben und das Gute vorgelegt. Ne, Tod und das Böse. Ne, wir können entscheiden, macht das Wort uns lebendig? Bekommen wir das Leben in Fülle? Oder bringt es uns runter? Ne, wenn wir sagen, boah, schon wieder über mein Herz, über meine Einstellung, schon wieder, wie schlecht ich in mir drinne bin. Ne, ich möchte heute soll es darum gehen, ihr habt die Chance, wenn ihr euer Herz im Griff habt. Und das ist eure Verantwortung. Das ist nicht Verantwortung von Gott, das ist unsere Verantwortung, die Gott uns mitgibt. Und Gott möchte voll eng mit uns kooperieren. Und Gott möchte, das Herz ist der Ort, wo er mit uns Gemeinschaft haben möchte, wo er uns begegnen möchte. Der ist die ganze Zeit da. Aber wir sind es die entscheiden können, ob die Wahrheit, die Schrift uns verdammt oder uns Leben gibt. Ne, hat alles mit unserer Entscheidung zu tun. Klar, unsere Biografie, all die Dinge, die wir sonst erlebt haben, können blockieren, hindern, bla. Vieles kann sein, aber ich möchte euch einfach ermutigen, heute zu hören, zu sagen, hey, ich möchte heute jetzt nicht unter einen geistlichen Leistungsdruck gehen, was ich alles tun muss, sondern ich möchte einfach empfangen und sagen, hey, Jesus, boah, ich will, dass dieses Geschenk des Herzens, das, was du mir gegeben hast und das, was alles ich machen kann damit, ne, und all das, was dein Wort zusagt, was da geht, möchte ich annehmen und die Chancen da drin sehen. Ne, dass in meinem Herzen das Leben ist. Dass wenn ich auf mein Herz behüte, Quellen des lebendigen Lebens aus mir rausströmen können. Ne, dass es richtig cool ist. Helmut Eller und ich, wir waren am Mittwoch bei so einem in Stadt Hagen, das ist so ein christliches Zentrum weit oben, da hat einer gepredigt. Das ist ein vom Wächter rufen, einer der Leiter. Und der Prediger hat was, also so ein prophetischer Typ, ne? Helmut und ich haben uns für uns auch beten lassen und der hat auch sehr gut getroffen, das beim Beten, ne? Also es war schon dann also schon ganz gut, passte so. Und der hat über die Sendschreiben gepredigt. Er sagt, es wird jetzt keine Predigt sein, das ist jetzt kein Lehrer oder so. Ich bin ja auch kein Lehrer, wenn ich sage, Dinge predige. Aber was er gemacht hat, er hat nur das Positive, was in den Sendschreiben steht, rausgeschrieben. Und ich dachte immer, ich fand das so jetzt voll blöd. Also sorry, wenn wir an die Sendschreiben, an die Gemeinden denken, da sagen wir, ja, da gibt es nur ein Sendschreiben, was wirklich positiv ist. Alle anderen sind ja so negativ in uns verhaftet, ne? Wenn wir an die Offenbarung, an die Sendschreiben denken, das war auch bei mir voll im Kopf. Aber was er gemacht hat, bis auf Laodicea, in allen steht etwas Gutes, was Gott über die Gemeinde denkt und wo Gott die Gemeinde lobt. Und Gott sagt, hey, du hast es super gemacht. So, ne? Du bist trotz all der Irrlehren, trotz allem bist du standhaft gewesen. Ne? Und genauso so möchte Gott auch zu uns heute sprechen. Hey, es gibt vielleicht einen Haufen Dinge in deinem Leben, die schräg sind, aber ich habe gute Gedanken über euch und ich habe euch das Herz gegeben, damit ihr ein super Leben leben könnt, damit ihr euch verändern könnt. Ne? Vor 50 Jahren Psychologie war noch gar nicht, war sehr, sehr schwierig, wenn du einmal irgendwelche Neurosen hattest, war sehr, in der Wissenschaft war sehr schwer zu sagen, wow, du kannst dich verändern, sondern man half den Leuten mit den Problemen zu leben. Heute ist man da angekommen, oder mit den Krankheiten, mit der Diagnose zu leben. Heute ist man angekommen, dass viele Psychologen auch sagen, hey, du kannst Veränderungen haben. Du kannst dein Gehirn verändern, ne? Caroline Leaf. Du kannst aber auch, du kannst wirklich über dein Leben bestimmen. Du musst nicht da bleiben, wo du bist. Und die Bibel sagt das schon seit 3000 beziehungsweise 2000 Jahren. Also die Bibel ist klar, Frucht, ein erfülltes Leben hängt von unserer Einstellung ab. Das, was bei uns im Herzen ist, bestimmt unser Leben, nicht unsere Umstellen. Zu den Umständen kommen wir nochmal später. So ein paar Bibelstellen. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Also Sprüche 17,22. Ein fröhliches Herz, also wenn wir in unserem Herzen, in unserer Einstellung, in unserer Haltung zum Leben, zu der Situation, in der wir drin stecken, uns entscheiden, fröhlich zu sein, uns mit fröhlichen Dingen zu füllen, dann wird es uns besser gehen. Wenn wir aber niedergeschlagen sind, das heißt, wir sagen, boah, es wird sowieso nicht besser, ich habe schon alles in meinem Leben probiert und ich weiß, es gibt Menschen, die haben sehr viele Dinge probiert, aber trotzdem, das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Ja, und das ist auch so, wenn mein Herz froh ist, egal was sonst in meinem Leben ist, wenn Freude in mein Herz hineinkommt, dann geht es mir besser, auch wenn alles andere im Leben um mich herum Chaos ist. Ja, also es gibt so Wochen auf der Arbeit, es ist wirklich, sieht so ein bisschen düster aus und schwierig und zäh und alles. Und allein ein paar nette Worte, ein bisschen Gemeinschaft, Menschen, die einen anschauen und was Gutes in mich hineinsprechen oder ein guter Witz, können verursachen, dass es mir besser geht. Ne, dass man in mir Dinge sich verändern. Ne, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Ein fröhliches Herz verändert die Situation, in der ich drinne stecke. Ein niedergeschlagener Geist, der wird es immer noch schlimmer. Sorge drückt das Herz, also Sprüche 12,25, Sorge drückt das Herz eines Mannes nieder. Ein gutes Wort aber erfreut das Herz. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Ja, also wenn wir voller Sorgen sind, dann geht es uns schlechter. Ja, wenn unser Herz beeinflusst ist von Sorgen, von den Dingen, die wir sehen, die alle erledigt werden müssen, von all den Problemen, in denen wir drinnen stecken. Ja, also ich habe einige Herausforderungen momentan. Letzte Woche haben wir noch eine Herausforderung gekriegt. Wir haben eine Kündigung bekommen wegen Eigenbedarf. Unsere Vermieterin hat gekündigt. Ja, und Gott sei Dank ist unser Bauantrag jetzt erstmal eingereicht. Wir haben jetzt 9 Monate Zeit. Wir reden mit denen und alles, das wird schon alles gut. Aber die Frage ist halt, was mache ich? Ne? Wie ist meine Herzenseinstellung? Und ich habe mir gesagt, hey, das wird eher positiv zu mir. Ich kann jetzt zum Bauamt gehen, ich kann jetzt zu anderen gehen und sagen, hey Leute, ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss nicht nur betteln, sondern sagen, hey, ich habe jetzt ein Problem. Wir müssen das jetzt schneller lösen. Wir können jetzt nicht 4 Monate hier warten, bis ihr uns einen Bescheid gebt. Vorher wusste ich nicht, wie ich da ansetzen kann. Aber hey, soll ich mich davon niederdrücken lassen? Und im ersten Moment ist das auch so, ne? Noch ein Problem. Danke, Jesus. Ich habe jetzt 4, 5 andere Probleme gerade und jetzt noch eine Kündigung wegen Eigenbedarf. Die waren gestern da und man hat mit denen geredet, also ist alles gut. Also nicht, dass Mama sich jetzt noch mehr Sorgen macht. Ich sage jetzt nur so, ne? Genau, das wird notfalls ziehe ich bei dir ein, Mama. Die sagen, okay. Nein, aber das ist wirklich, das, was in uns, in unserem Herzen passiert, ist viel, viel wichtiger als das, was um uns herum passiert. Wie es uns geht, wie unsere Einstellung ist. Na? Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wir bekommen die Dinge nicht nur, weil wir fleißig sind und uns anstrengen, sondern weil wir Bock auf Jesus haben, weil wir mit Jesus leben, weil wir Lust an Gott haben, weil wir Lust an seinem Wort haben, weil wir Lust an der Gemeinschaft mit haben, dann gibt uns Gott Dinge. Klar, wir bekommen auch ich bekomme auch wahrscheinlich viele Dinge, weil ich fleißig bin, weil ich arbeite, weil ich mich voll investiere, bekomme ich auch eine Menge Dinge. Aber es gibt Menschen, die bekommen eine Menge, die haben auch ein glückliches, zufriedenes Leben. Die sind Missionare oder irgendjemand und die haben Lust an Gott und die fahren gute Autos, machen andere auch Dinge und Gott versorgt sie. Ja? Aber auch ich, der ich vielleicht vieles aus meiner eigenen Kraft mittlerweile erreichen kann, aber ich will Lust am Gott haben, Weil dann werde ich Dinge bekommen, die mein Herz begehrt. Und je, sag mal, wenn man älter wird und man, wenn man viele Dinge schon hat, dann sind, werden ja die Dinge, die unser Herz begehrt, sind keine materiellen Dinge. Ja? Es ist dann nicht jetzt ein neues Auto oder irgendwas anderes, sondern man will Frieden. Ja, man will Frieden mit den Menschen, man will ein gutes Leben, man will Zeit. Ja, das sind verschiedene, es werden ganz andere Dinge bekommen, eine Priorität. Früher mit 25 hatte ich bestimmt eine 20-Punkte-Liste materielle Dinge, die ich gebraucht habe, praktisch. Ja, heute vielleicht ja endlich dann das Haus bauen oder so. Aber alles andere ist eigentlich, sind alles Dinge, die ich nicht mit meiner Kraft oder mit meiner Leistung beeinflussen kann. Sondern die Gott mir wirklich schenken muss. Ne, dass Konflikte sich verändern. Ne? Und wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann wird Gott mir das geben, was mein Herz will. Ne, nicht, was mein Kopf will. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du dir vornimmst. Psalm 20,5. Psalm 147,4, der heilt die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbinden, der zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt er mit Namen. Ne? Gott geht es vor allem halt um unser Herz. Gott heilt auch unseren Körper und die Umstände kann er auch verändern. Aber sein Anliegen ist es, an unser Herz, an unsere Einstellung, an unsere Lebenshaltung ranzugehen und diese zu halten. Und wenn wir da gescheitert sind, wenn wir da verzweifelt sind, dann haben wir wirklich die Chance, dass Gott uns da errettet. Ihr werdet mich suchen in Jeremia 29,13 und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Ja, wir lesen ja die anderen Verse davor, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Und wenn ihr weiterlesen, steht da, hey, wenn ihr mich von ganzem Herzen, wenn eure Einstellung passt, wenn er auf mich schaut und von mir das erwartet und nicht von, dass die Hilfe von außen kommt, dass die Hilfe von mir kommt, dann werdet ihr mich finden, dann werdet ihr mit mir in Kontakt haben und dann werde ich mich um euch kümmern. Ein super Beispiel dafür ist Paulus. Ich glaube, ich habe bei diesem Spontangottesdienst ein bisschen schon was dazu gesagt. Im Philipperbrief können wir das eigentlich ziemlich gut sehen. Paulus wurde festgenommen in Jerusalem, kam ins Gefängnis und wurde dann nach Rom verfrachtet. Und musste jahrelang warten der hat ja darauf bestanden, als römischer Bürger vor dem Kaiser zu sprechen. Und der musste jahrelang warten darauf. Und der war in Ketten, können wir lesen, und der hatte da Soldaten bei sich. Und Paulus' Charakter und sein Typ war ja so, er konnte nicht auf einem Platz sitzen. Ne? Barnabas, Streit mit Barnabas, Streit mit Markus Johannes. Petrus, mit dem hat er auch Ärger gehabt, der hat mit allen eigentlich, die was zu sagen hat, in der Gemeinde auch Ärger gehabt, in seine Meinung gesagt. Das, was Gott ihm gegeben hat, wir können in den Briefen sehen, dass er immer in seinem Herzen sagte, mich dürstet und sehnt es, zu euch zu kommen. Den Römern schreibt er, ich kenne euch nicht, aber ich muss zu euch kommen und ich muss das Evangelium euch predigen und ihr müsst das hören, was ich eigentlich habe. Also Paulus' ganzes Naturell war, er wollte diese Welt verändern. Er wollte, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Was passiert? Hier wird Paulus festgenommen und er ist komplett beschränkt und eingeschränkt. Ja, seine Umstände ändern sich komplett. Wir aus der Bibel erfahren wir nicht, dass er zum Beispiel, ob die Gemeinde in Rom ihn angenommen hat. Wir wissen, er ist zu den Juden gegangen, steht in der Apostelgeschichte. Aber die meisten wollten ihn nicht. Nur ein paar haben ihn angenommen. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass auch die Christen gar nicht so scharf auf Paulus waren. Weil er in Philippa oder in Timotheus, in den anderen Gefängnisbriefen, nirgendwo schreibt er, dass die ihn mit Begeisterung umarmt haben und gesagt haben, boah, schön, dass du da bist, jetzt kannst du predigen, wir haben uns so sehr darauf gefreut. Ne? Und dieser Paulus sitzt jetzt im Knast und er ist voller Energie. Ne? Dieser Mann, der die Welt verändern wollte, seine Umstände haben sich komplett verändert. Ne, aber aus seinen Briefen und Philipperbrief, das könnt ihr eigentlich von vorne bis hinten lesen, ist nichts an Anklage oder Verzweiflung oder boah Gott, ich bin voll enttäuscht, dass ich jetzt nicht in Spanien bin und den, weiß nicht, den Spaniern, die gab es damals nicht oder welcher Stamm auch immer da oder in Karthago oder wo auch immer, dass ich das Evangelium verkündige. Nein, das hören wir von Paulus nicht. Sondern der sitzt im Knast, der kann nicht mehr die Dinge tun, die er tun konnte. Ne? Für mich ist jetzt nicht Knast, es ist ein sehr schöner Knast. Und halt, wenn man Kinder kriegt, ne? Du kannst plötzlich Dinge nicht mehr tun, die du gerne vorher gemacht hast. Ne? Ja, da ist einer am Leiden auch. Ja, aber es ist so, ne? Wir können nicht mehr so, das verändert sich. Und wenn, die Frage ist halt, wie reagiert mein Herz drauf? Ne? Und vielleicht ist es so, wenn ich zurückgucke, aus welcher Herzensmotivation habe ich das bei mir gemacht, als keine Kinder waren, also als ich keine Kinder hatte. War das wirklich, Gott, ich tue alles, was du willst. Und ich, ey, als junger Mann habe ich aufgegeben, Gott, egal was, wo du mich hineinführst, egal was du mit mir machst, ich werde zufrieden sein, ich werde glücklich sein, ich werde mich beugen, auch wenn ich ganz alleine bin und keinen mehr habe mit mir, werde ich dich nicht anklagen. Haha. Na, also wir können so fromm und sein, wenn wir alle Freiheiten haben. Aber wenn wir in dieser Situation sind, in diesem Stress sind, in dieser Gefangenschaft, die aussieht, dann kann es ganz anders aussehen. Und Paulus ist eigentlich ein super Beispiel, wie das anders geht. Paulus hat sehr, sehr, sehr wichtig für Paulus war, in dem erfahren wir, dass Freude für ihn ein Schlüssel war. Na, er sagt euch, freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist auch schon wieder wie, über alles behüte dein Herz, das Allerwichtigste. Auch hier steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Na? Aber mal sage ich euch, freut euch und im Herrn sich zu freuen, ist nicht unbedingt emotional total abgehoben, hihi, haha, oh, Gott ist toll und wie schön, sondern es ist wirklich dankbar zu sein, Freude zu empfinden, also eine Freude, die von innen kommt und nicht etwas, was, also wow, alles ist super. Ne, wenn du geschlagen wirst, wenn du in Ketten liegst, ist nicht alles super. Aber du kannst trotzdem Gott dankbar sein und dich darüber freuen, dass Gott bei dir ist, dass er in der Situation, in der du strickst, dabei ist. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Ne, Sorge, wir haben vorhin gelesen, Sorgen, das ist, es gibt eine Schlacht in unserem Herzen, wo die Sorgen vieles einnehmen wollen. Und die Sorgen beeinflussen unser Wohlbefinden, unseren Körper, unsere alle, die Psychologen, Depressionen. Können wir, wahrscheinlich würde heute Paulus sagen, habt keine Depressionen, lasst nicht Depressionen zu. Ne, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen in Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ne, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, also der Friede Gottes übersteigt allen Verstand. Ja, ich weiß, dass es ab und zu nicht geht, wenn der Verstand einfach rattert, ne, wenn er wegfliegt. Aber dann das Ziel ist halt, okay, gehe ich zum Wort Gottes, gehe ich wieder zurück. Ne, das ist unsere erste Grundannahme. Und glaube ich, dass der Friede Gottes meinen Verstand übersteigen kann. Und dieser Friede Gottes wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ja? Womit man sich auseinandersetzen muss. Wenn unsere Umstände schlecht sind, die Bibel sagt nicht, oh, du armer, armer Kater. Und dann kommt man und macht brrr. Nächste Woche haben wir den Hund von meiner Mama, die wird wirklich leiden, dass meine Mama weg ist, die ist ihre alles und zu der werde ich auch hingehen und sagen, arme, arme Polly. Gott sagt aber nicht, ja, du armer, armer Paul, sondern sagt, hey, Paulus sagt, hey, du bist nicht arm, Gott ist mit dir, Gott ist in der Situation, in dem, wo du bist, er ist bei dir und es ist deine Einstellung, deine Herzenshaltung, die bestimmt, wie es dir geht. Es sind nicht die Kinder bei uns oder nicht das Bauamt oder die Kündigung oder was auch immer, was besteht, ob es mir gut geht, sondern es ist mein Herz und meine Einstellung, die ich habe und meine Beziehung mit Jesus in dem Moment. Richard Wurmbrand, all die Menschen, die für Jesus gelitten haben, die alles brach über ihn ein, die standen unter Drogen, aber sie waren in ihrem Herzen, und wenn man die Dinge liest von denen, immer an Jesus. mit Jesus verbunden, an Jesus gekettet und hatten ihre Zufriedenheit in Jesus. Richard Wurmbrand oder all die Märtyrer in China, in Russland, die hätten ihre Situation sehr ändern können. Die hätten sie einfach sagen, ich verleugne Jesus. Es gibt auf Netflix einen Film, Silence heißt er, das sind über portugiesische Missionare in Japan, wo also die Japaner haben dann die Leute, ich meine auf Netflix oder Prime, weiß ich nicht, also irgendwann haben die angefangen, die christlichen Mönche, die Jesuiten komplett alle umzubringen. Und die ganze christliche Bewegung damals, das war 1600 noch was, gab schon über 300.000 Christen, die haben wirklich die verfolgt, die haben die gefoltert, gekreuzigt, im Meer von der Flut ertränken lassen, haben die da festgebunden, da waren ganz viele schlimme Dinge passiert ist. Und viele von diesen Japanern hatten keine richtige Theologie, sogar einige Pfarrer, die kamen, sagten, die glauben an einen anderen Gott. So ihr Gott, wenn sie über Gott reden, meinen sie was ganz anderes. Aber die gaben ihr Leben hin, weil sie an Jesus festhielten. Ne? Und die hatten Angst, die konnten sofort gehen, die mussten mit ihrem Fuß auf ein Bild von Jesus drauftreten. Und dann durften die sofort gehen. Dann waren sie frei, mit dem musste nichts passieren. Aber diese Menschen, die keine gute Theologie hatten, und die Priester brachten ja die Messe in Latein. Also das heißt, die konnten nicht mal Gottesdienst feiern ohne Priester. Die waren total verzweifelt, aber die haben ihr Leben nicht gegeben. Priester wurden umgedreht. Einige von den Priestern, die da hingekommen sind, die haben dann ihren Glauben verleugnet, aber viele von den Bauern, von den einfachen Leuten, die Gott begegnet sind, die in ihrem Herzen, in ihrer Einstellung wussten, das Einzige, was ich brauche, ist dieser Jesus. Die starben, und die sagten, also eine Frau sagte dann, hey, wenn er das Leben ist, ne, wenn ich ins Paradies komme, warum soll ich hier bleiben, in dieser schlimmen Welt? So, ne, warum soll ich ihn verleugnen, wenn ich dann all das verlieren werde, was er für mich bereithält. Ne? Und die Umstände sind nicht das, was uns bestimmt. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Und warum waren die 40 Jahre in der Wüste? Ja, weil Gott so 40, 70 Dinge mag. Ne? Also er mag Zahlen. Nein, deswegen war es nicht. Oder 400 Jahre, sondern... Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen und dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ne, Gott hat das Volk mitgenommen und hat 40 Jahre mit dem Volk gearbeitet, damit sie einsehen, was in ihrem Herzen ist. Ne? Und damit sie umkehren konnten, damit sie Buße tun können, damit sie sagen konnten, hey Gott, ganz ehrlich, das, was du am Gesetz von uns verlangst, das, was du von uns alles möchtest, können wir nicht. Ne? Wir brauchen deine Hilfe, wir schaffen das nicht. Aber dieses Volk war ein sehr stolzes Volk. Ne? So wie wir oft, wir denken, wir können das auf unsere eigenen Kraft. Wir können unser eigenes Ding verändern oder uns geht schlecht, weil wir kein Fleisch haben. Wir hatten ja Manna und am Mittwoch habe ich auch gelernt, Manna war ja nicht nur Manna wahrscheinlich war so, du machst was im Mund und sagst, wow, das ist jetzt Pizza und dann schmeckt das wie Pizza, ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder, das ist jetzt Spaghetti und dann schmeckt das wie Spaghetti. Manna war eine göttliche Speise, ich weiß es nicht, wie es genau war, aber ich fand das witzig. So. Naja, also es war sehr lecker, auf jeden Fall. Und sie meckern, sie wollen Fleisch. Die denken, uns geht so schlecht, weil wir kein Fleisch haben. Heute wissen wir ja, wir sollen nur einmal in der Woche Fleisch essen. So, dann geht es uns besser, aber okay. Aber die waren ständig am Meckern. Ja? Und Gott hat alles mit denen gemacht, Gott hat mit denen gehandelt. Und das, was er mochte, die sollten sehen, die sollten begreifen, dass das, was entscheidend ist, ist ihr Herz. Was geht in ihrem Herzen ab? Was geht in ihrer Einstellung ab? Er wollte keine perfekten, tollen Israeliten, die gehorsam in Gleichschritt in das Land einmarschierten, sondern er wollte, dass sie erkennen, wie ihr Herz ist und dann zu Gott kommen und sagen, hey, ich brauche dich. Gott, ich brauche, ich kann nicht. Wir sind beeinflusst von unserem Bauch, wir leben von, das steht ja auch geschrieben, wenn wir weiterlesen, dass ihr erkennt, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, ne, sondern von all dem, was aus Gottes Mund hervorgeht. Na, und Gott hat sich um die gekümmert Und er sagt in 5. Mose 8,5 so: Erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Ja, unsere Einstellung, in unserer Einstellung, in unserer Haltung müssen wir erkennen. Können wir die Dinge erkennen? Können wir erkennen, wie Gott an uns handelt? Ja? Nicht. Okay. Also da ist es, was wir erkennen. Und genau, und hier haben wir auf einer Seite den Paulus, der es total akzeptiert, der sich vor der Hand Gottes beugt, der nicht meckert, der nicht anfängt, sich zu beschweren. Ja, der hat, vielleicht hat er das gemacht, aber zumindest die Bibel ist da sehr nett. Paulus kommt eigentlich ganz gut weg in seinen Briefen. Man schreibt ja auch meistens nur das Gute über sich. Die anderen schreiben das Schlechte über einen. Aber das Volk Israel ist zwar anders drauf. Wenn man das als Beispiel nimmt, dann wäre es eher besser, dass wir den Weg von Paulus einschlagen. Ne? Dass wir uns klar sind, hey, egal was passiert, wir sollen uns freuen, alle Zeit. Und ein anderer Mann, der, und wir sollen in dem einen Sinn sehen. Wir sollen damit wirklich verstehen, hey Gott, das, was uns zustößt, das, was mir zustößt, das hast du zugelassen. Und ich möchte den Sinn verstehen. Ich möchte verstehen, warum ich in der Lebenssituation bin, in der ich bin. Ne? Viktor Frankl, das ist ein Holocaust-Überlebender. Dann gehört er zu den 3 wichtigsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. Der hat die Logopädie entwickelt, entdeckt. Mein Bestätiger sitzt da drüben, Helmut. Der könnte das natürlich noch besser erläutern. Also Viktor Frankl. Und der hat halt sehr viel ja mitgemacht. Wenn du im Holocaust in Auschwitz sitzt, und der war da sehr lange, und da gibt es ein sehr gutes Buch, was, wenn man das liest, man denkt, boah, das ist Offenbarung pur, auch wenn er kein Christ war. Wie er hat beobachtet, wie Menschen sterben oder wie Menschen leben, überleben. Und er sagt, in dem Moment, wo einer aufgegeben hat in seinem Leben, in seinem Herzen, dann sind die Menschen weggestorben am nächsten Tag. Aber findet der Mensch einen Sinn in dem, was mit ihm passiert ist, dann, aber auch nur dann, ist er glücklich. Einerseits, einerseits ist er glücklich, denn andererseits ist er dann auch leidensfähig. Also wenn wir in unserem Herzen, in unserer Einstellung, wenn wir die ändern und wenn wir akzeptieren und verstehen, Gott, das ist die Lebenssituation, in die du mich hineingestellt hast, das ist das, was ich habe. Und dann, und wenn wir da drin einen Sinn sehen, ja, dass es vernünftig ist und dass Gott etwas damit vorhat, dann können wir ganz viele Dinge durchmachen. Der Mann hat einen Holocaust überlebt und wurde zu einem der wichtigsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ne? Und dann jemand anderer sagte, für den Stress im modernen Alltag sei nicht die Gesellschaft verantwortlich. Ne? Oft wird gesagt, die Modernisierung, die Digitalisierung, all das ist dafür verantwortlich, dass wir gestresst sind. Dann müssten alle an Stress erkrankt sein. Sind aber nicht alle. Ja? Es gibt gestresstere und weniger gestresstere Menschen. Die Ursache für Stress liege stattdessen in der Einstellung jedes Einzelnen. Wer nur an sich selbst denke, leide bald unter vielen unerfüllten Wünschen. Dies führt zu einer inneren Schwäche und viel Stress. Ja? Ich habe schon letztes Mal einen Buddhisten zitiert. Diesmal war das der Dalai Lama. Letztes Mal war das der jemand anders. Aber ich fand das sehr, sehr gut beschreibt. Ne? Nicht die Gesellschaft, nicht das Internet oder irgendetwas anderes ist verantwortlich, wie es mir geht, sondern wie ich mich drinne selber, meine Einstellung, meine Entscheidung, wie ich Dinge angehe, wie ich Dinge sortiere und ob ich, ist auch sehr christlich, ob ich nur an mich selbst denke oder ob ich an andere denke. Ja, wenn ich nur an mich selbst denke und ich will das, dann artet das ja in Stress aus, weil man kriegt ja nicht immer alles. Ja. Oder es gibt einen Prediger, ich weiß nicht, vergib mir, wenn ich den Namen schlecht ausspreche, Charles Swindoll. Und da ist ein längeres Zitat, was ich auch sehr gut finde. Das ist ein ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch lebt, so ein Baptistenprediger, ein konservativerer eher. Je länger ich lebe, desto mehr wird mir klar, welchen Einfluss die innere Einstellung auf das Leben hat. Einstellung ist in meinen Augen wichtiger als Tatsachen. Einstellung ist in meinen Augen wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Misserfolge, als Erfolge, als das, was andere denken oder sagen oder tun. Sie ist wichtiger als Aussehen, Begabung oder Geschick. Sie kann ein Unternehmen, also die Einstellung kann ein Unternehmen zu ein Zuhause erfolgreich machen oder in den Ruin treiben. Das Bemerkenswerte ist, dass wir jeden Tag die Wahl haben, welche Einstellung wir uns für diesen Tag aussuchen. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Wir können die Tatsache nicht ändern, dass Menschen auf bestimmte Art handeln. Ja? Das können wir nicht verändern, dass alle anderen blöd sind außer mir. Ja? Wir können nicht das Unvermeidliche, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Wir können die Tatsache nicht ändern, dass Menschen auf bestimmte Art handeln. Wir können das Unvermeidliche nicht ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist auf der anderen Seite, also eine Seite, Gitarrenseite zu spielen, die wir haben, und das ist unsere Einstellung. Ja, wir können vieles nicht ändern, was von außen um uns passiert. Ich kann nicht meine Frau auf den Kopf stellen und wenn ich eine vernünftige Beziehung haben will und ein Gegenüber haben will und wenn ich die Person nicht brechen will, ne, ich muss das akzeptieren, wenn sie anders ist wie ich gerade so drauf oder meine Kinder oder wie auch immer. Und dann sagt er weiter, ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was mir zustößt, also das, was von außen kommt, und zu 90%, was wie ich darauf reagiere. Und so geht es dir auch. Wir bestimmen unsere Einstellung. Ja? Wenn wir unser Herz behüten, wenn wir auf unser Herz aufpassen, was in unserem Herzen passiert, na, wenn wir uns darum kümmern, dann können wir unmittelbar unser Leben, unsere Einstellung, unsere Stimmung verändern. Ja? Das ist zutiefst biblisch, das ist nicht nur ein positives Denken. Ganz ehrlich, die ganzen anderen Religionen und vieles andere, die versuchen die Wahrheit so zu beschreiben, wie sie in der Bibel steht. Ne, das ist nichts crazy Verrücktes. Die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus deinem Herzen, aus deiner Einstellung kommt das Leben. Ne, ob du ein gutes Leben hast, du einen guten Tag hast oder einen schlechten Tag, ist nicht schuld dein Chef. Oder ist nicht schuld deine Kinder oder wer auch immer andere, sondern deine Einstellung ist entscheidend. Ne? Wie ich damit umgegangen, wie ich damit umgehe. Ja? Gott hat uns in unserem Herzen, unserem Herzen ein wunderbares Geschenk gemacht. Unser Herz ist richtig super und cool, weil wir, in unserem Herzen können wir unser Leben beeinflussen. Ja? Und das ist die Wahrheit, das ist sehr biblisch. Nicht das, was um uns herum ist, macht uns glücklich, sondern das, was in uns ist. Das, wofür wir uns entscheiden. Wenn wir unser Herz bewahren, unsere Einstellung ändern, dann können schnell unsere ganze Haltung zu den äußeren Umständen ändern. Wir können mitten unter den Feinden auf den gedeckten Tisch schauen und darüber uns freuen, dass unser Becher überläuft und dass Gott bei uns ist und dass wir ein Leben in Fülle haben und dass wir frei sein können und selber frei bestimmen können. Ne? Psalm 23, der wurde tausende Male gebetet im Krieg, im Ersten Weltkrieg war das allerhäufigste Gebet. Jeder eigentlich, der im Krieg war, kannte diesen Psalm. Ne? Und er gab Frieden, der gab Ruhe und das war ein totales Abgeschlachter von Menschen. Ne? Man ging raus, man wurde weggeschossen, man hat jahrelang keinen Meter gewonnen. Man hat nur einfach Menschen umbringen lassen. Diese jungen Männer, die saßen und dieser Psalm, hey, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Die meisten von uns sind nicht in so einer Lebenssituation. Einige sind in schwierigen Situationen. Einige haben mit Krankheiten zu kämpfen, mit allen möglichen Dingen, die uns bedrücken. Aber es gibt einen Ort in Gott, und es gibt einen Ort mit Gott in unserem Herzen, wo wir, egal was unsere Umstände mit uns machen, wir glücklich und zufrieden sein können. Wir diese Einstellung haben können wie David, da auf einer grünen Wiese zu liegen und um ihn herum sind alle, die ihn umbringen können, und anstatt, dass er sich eine Strategie überlegt, wie komme ich jetzt hier raus, freut er sich darüber, dass sein Weinbecher übervoll ist und dass er lecker Sachen hat auf dem Tisch. Ja, das ist, könnte man sagen, hey, hallo, hast du ein Realitätsproblem, David? Ja, du wirst jetzt rausgehen und du wirst gleich sterben. Ja, du kommst jetzt aus deinem Schützengraben und du wirst erschossen. Ne, junger Soldat, warum betest du gerade Psalm 23, verfluche Gott, ne? So wie der Schächer am Kreuz. Ne? Also, so. Aber was macht er? Der sagt, hey, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ne? Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und das hat alles mit unserer Einstellung, mit unserem Herzen zu tun. Ja, und wenn Menschen in diesen Extremsituationen oder in diesen heftigen Situationen diesen Frieden von Gott haben können, wie viel mehr können wir, wenn unsere normalen Probleme uns überrennen? Ne, diesen Frieden mit Gott haben, wenn unsere Beziehungsprobleme, wenn Menschen nicht tun das, was ich will, was sie tun. Ja, das ist ja sehr häufig. Und dann denken wir, boah, der ist schuld, dass es mir schlecht geht. Ja. Das Herz ist ein mega Geschenk von Gott an uns. Nicht XY oder irgendetwas bestimmt unser Leben, sondern wir können unser Leben bestimmen. Ja, du kannst dein Leben bestimmen. Ich kann mein Leben bestimmen. Ja, und nicht das, was um mich herum passiert. Ja. Es gibt ein Ehepaar, die Heselbads, die hatten Kinder gehabt, sind beide gestorben durch schlimme Sachen, ne? Und die sind jetzt einer der geistlichen Väter in Deutschland eigentlich. Durch die ist eine Riesenbewegung, ist ein Rieseneinfluss in sehr vielen Gemeinden, in sehr, sehr vielen Werken entstanden. Und die sind Vater und Mutter für sehr, sehr viele Leute. Die sind, ich glaube, 80 bald. Und die hätten auch sagen können, die hätten sauer auf Gott sein können. Die hätten aufgeben können. Die hätten sagen können, hey Gott, was ist los? Ja? Wir haben dir gedient und die haben vorher gedient. Deren Sohn war auch mit Jesus, mit 14, sich bekehrt, alles war super und dann sterben. Dann passiert ein Unglück, die Kinder sterben. Ja, und die haben ihr Herz bewahrt und die sind ein Riesensegen für unser Land geworden und für viele, viele Menschen geworden. Ja, nicht die äußeren Umstände sind verantwortlich für unser Leben, sondern das, was in unserem Herzen passiert. Und es ist eine Riesenchance für jeden von uns, dass es richtig gut wird. Ja? Und wenn wir mit Jesus in unserem Herzen Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm sind, unsere Lust am Herrn haben, dann werden wir, egal wie die Umstände sind, egal wie viel Leid wir erleben, die Predigt geht überhaupt nicht darin, du wirst, wenn dein Herz, wenn du richtig nur glaubst, wirst du kein Leid haben. Nee, das sagt eigentlich, hey, klar wirst du Leid haben, das gehört dazu, wenn wir Christen sind, aber in diesem Leid wirst du Freude haben, in diesem Leid wirst du Frieden haben. In diesen Problemen, in diesen Umständen wirst du aufatmen können und du wirst wissen, Gott ist bei mir. Ja. Und das ist echt der Hammer. Und als ich das kommt jetzt zum Ende, je mehr ich zum Schluss kam, desto mehr realisierte ich, wie heftig das eigentlich ist, dass wir ein gutes Leben haben in Gott, wenn wir unser Herz in den Griff kriegen. Das gab ein Franz von Sales, oder wie der hieß, das war ein Typ, der lebte zur Zeit von Calvin. Ich glaube, uns ist keiner Calvinist, weil er und Calvin haben sich nicht gut verstanden. Der war nämlich katholisch und glaubte nicht an die Prädestinationslehre, sondern die hatten eher verdammt. Das ist so ein kleiner Einschub, könnt ihr dann googeln. Und der hat auch was sehr Schönes gesagt, das war so ein katholischer Mystiker. Wenn dein Herz wandert, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart des Herrn. Ja, also wenn wir woanders sind, in Sorgen sind, in Problemen sind, dann sagst du, okay, ja, gehe ich wieder zurück und sage, danke Gott, dass du hier bist, dass du bei mir bist. Ja, dann praktiziere ich die Gegenwart Gottes. Da haben wir auch schon Predigten dazu gemacht, wenn man das so machen kann. Mein Herz wandert rum, aber ich nehme es zurück und gehe wieder zurück zu Gott. Und das ist normal, dass da unser Herz täglich wandert, dass Sorgen kommen, alle Dinge kommen. Aber die Frage ist, bleibe ich in der Gegenwart der Sorgen oder komme ich zurück? in die Gegenwart Gottes. Und dann geht es weiter. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem es du zurückgeholt hast, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Also hast du dein Leben wohl gearbeitet. Es kann sein, es gibt Menschen, die sie werden nicht Mutter Teresa oder erreichen nicht die Welt, aber wenn sie ihr Herz immer wieder zurückbringen zu Jesus, immer wieder in der Gegenwart Gottes sind, immer wieder Gott anschauen, anstatt sich von all den Sorgen, Problemen, Wünschen vereinnahmen zu lassen, sondern immer wieder zurückgehen zu Gott, immer wieder dahin kommen, dann erfülle ich das, was mein Leben sein, was gut in meinem Leben ist, weil dann bin ich in der Gegenwart Gottes. Leben in der Gegenwart Gottes, des lieben Gottes bei allem, was ich tue, und das auf eine liebenswürdige, gewinnende, positive, herzliche Weise, sodass die Menschen, denen ich begegne, nicht den Eindruck bekommen, dass dieses Leben in der Gegenwart Gottes wäre mir eine Last oder mache mich krank und depressiv, sondern dieses Leben in der Gegenwart Gottes schenkt mir Leben in Fülle. Und zwar heute genauso wie nach dem Tod. Ja? Wenn unsere Herzenshaltung passt, wenn wir mit unserem Herzen uns entscheiden, immer wieder bei Gott zu sein, bei Gott zu bleiben, mit Gott in dieser Beziehung zu Gott zusammen zu sein, wenn wir unser Herz behüten, mehr als alles andere, und das heißt praktisch, nah an Gott zu sein, dann werden wir ein anziehendes Leben haben. Dann werden Menschen sagen, boah, cool, wie du das machst. Dann werden die Leute uns anschauen und sagen, ja, das ist heftig, was du erlebt hast. Du hast Krankheiten durch, du hast das durch, alle möglichen Dinge durch, und du hast immer noch Frieden, und aus dir strahlt Frieden hervor. Und das geht, und wir können dieser Segen für andere um uns herum werden, wenn wir uns entscheiden, unser Herz zu behüten und die richtige Einstellung zu haben, dann werden wir ein Leben in Fülle haben. Und das ist egal, welche Umstände es sind. Das ist die gute Botschaft. Ist egal, was mit uns passiert, egal, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Ja, und ich glaube, dass diese Heilung unseres Herzens wirklich schnell vor sich gehen kann. Das braucht eine Zeit, sicher auch Gewohnheiten zu ändern oder Dinge zu ändern. Aber jeder kann von uns da dran gehen und mit Jesus zu Jesus an das Kreuz gehen und zu ihm sagen, Herr Jesus, ich habe nicht mein Herz behütet, ich habe alles Mögliche zugelassen. Und ich habe, weiß nicht, ich habe dich angeklagt, ich habe andere angeklagt, anstatt dass ich dir vertraut habe, anstatt dass ich mich um meinen Teil gekümmert habe, anstatt dass ich mich um meine Einstellung gekümmert habe. Ja? Und wir wollen jetzt so ein paar Minuten, wenn Peter spielt oder wer auch immer, oder Ella oder einfach ein paar Minuten zusammen ruhig werden und vor Gott gehen. Und da könnt ihr einfach mit Jesus handeln. Ne? Buße tun, oder wenn ihr sagt, boah, es ist alles super, Gott, danke, dass es mir gut geht, mit ihm einfach Gemeinschaft haben und dass wir unser Herz, dass wir so eine Herzenszeit haben gerade mit Gott. Ne? Dass wir unser Herz ausrichten. Aber die Kinder kommen jetzt, ne? Dann wird es lautere Herzenszeit. Egal. Aber ich glaube, dass Gott das wirklich uns sagen will, dass es ein Wort ist für einige von uns, die wir hier sind, ne? Dass Gott unser Herz kümmern will. Was? Okay, 7 Minuten sind okay. Also geht zu Jesus und tut Buße, wenn ihr Dinge habt, wo ihr euren Umständen die Schuld gebt, dass es euch schlecht geht. Und geht dahin und sagt, Herr Jesus, hilf mir, mein Herz zu bewahren. Ich will der Herr meines Herzens sein, der Hüter meines Herzens. Du bist der Herr, ich bin der Hüter. Jesus sagt, hüte dein Herz. Aber er ist der Herr unseres Herzens.